Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Solange die Herstellkosten für erneuerbare Energie deutlich höher sind als aus fossilen Brennstoffen, werden sie subventioniert werden müssen. Damit ist der Willkür der Politik Tür und Tür geöffnet. Eine erneuerbare Energiequelle, die wettbewerbsfähig gegenüber fossilen Brennstoffen ist, kann sich aber auf internationaler Ebene durchsetzen. So äußerte sich mein heutiger Gast in einem Interview über die Technologie, die heute die Grundlage seines Geschäftsmodells und ein innovativer Beitrag zur Energiewende ist. Mein Gast absolvierte sein Ingenieursdiplom in Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin und arbeitete danach als Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist bei Johnson & Johnson. Danach war er 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender bei der AAP Implantate AG, Vorstandsvorsitzende bei der Codon AG und CEO bei der NTS Energie- und Transportsysteme GmbH. Während dieser ganzen Zeit war er auch CEO von AAP Ahrens, Ahrens Partner GmbH. Seit Januar 2022 ist er nun CEO bei der X-Wind Powerplants GmbH. Und das Interessante bei X-Wind ist, dass sie Höhenwinde mithilfe von Kites zur Energieproduktion nutzen und das sogar lückenlos. Dabei haben die Anlagen höhere jährliche Produktionsstunden als klassische erneuerbare Energienanlagen. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, wie realistisch die Versorgung mit Höhenwindkraftanlagen ist und wie viel dies pro erzeugter Kilowattstunde an Geld natürlich kostet. Und zwar mit Uwe Ahrens. Herzlich willkommen, lieber Uwe. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Klaus, für die Einladung. Ich werde mit Rat und Tat beiseite stehen.
Dankeschön. Super. Ich habe es ja erwähnt, du hast ja Luft- und Raumfahrttechnik studiert und hast dann erstmal eine ganze Zeit was ganz anderes gemacht, bevor du praktisch in der Energiebranche gekommen bist. Wie kam es zu deiner, ich sag mal, Implantatezeit?
Ja, das ist eine häufig gestellte Frage, aber sie ist relativ einfach zu beantworten, weil nur in der Luft- und Raumfahrttechnik lernt man Leichtbautechnologie. Leichtbautechnologie ist sozusagen die Berechnung von anisotropen Werkstoffen. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, keine Sorge. Anisotrope Werkstoffe sind halt Werkstoffe, die in unterschiedlicher Richtung unterschiedlich fest sind. Ich mache immer das Beispiel mit den Haaren. Wenn ich an den Haaren in Längsrichtung ziehe, sind sie ziemlich fest. Wenn ich quer dazu ziehe, haben sie gar keine Festigkeit. Das ist das, was Faserverbundbauwerkstoffe ausmacht. Und der Knochen ist auch ein Faserverbundbauwerkstoff. Das heißt, der Knochen, der menschliche Knochen, wächst in Richtung der Belastungen. Und wenn man dann weiß, wie man diese Faserverbundbauwerkstoffe berechnet, dann kann man halt auch das Krafteinleitungsverhalten von künstlichen Gelenken in den menschlichen Körper berechnen. Das war meine Diplomarbeit. Und aufgrund dieser Diplomarbeit hat mich ein Medizintechnikunternehmen quasi direkt aus dem Studium heraus angestellt. Und ich bin auch gleich Konstruktionsleiter geworden. Das war ziemlich einfach, weil ich war der Einzige. Insgesamt war das schon sehr ausbildungsnah wegen der Faserverbundbauwerkstoffe. Und das habe ich dann weiterentwickelt, diverse Patente auch entwickelt im Bereich der Knochenheilung. Habe dann 1999 einen Börsengang gemacht mit dem Unternehmen und wollte eigentlich in den Vorruhestand. Aber dann kamen meine Töchter, die gemeint haben, Papa, solange die fossile Energie billiger ist als die erneuerbare, wird die Menschheit das Zeug verbrennen, egal ob es Klima kippt oder nicht, mach mal was. So kam es zur Höhenwindtechnologie.
Okay, wobei ja wahrscheinlich fachlich näher gelegen hätte, dass du die Rotorblätter konstruierst, weil die haben ja auch Faserverbundwerkstoffe da drin. Und die Kites, ich muss mich mal ganz so fragen, die haben ja in der Hinsicht deine fachliche Expertise in der Hinsicht nicht notwendig,
nötig,
oder?
Weil okay. Natürlich, wenn man sich so Kite vorstellt, dann wird der durch die Auftriebskraft belastet. Aber diese Auftriebskraft ist jetzt nicht wie so eine gleichmäßige Platte, die da wirkt, sondern sie wirkt halt auch über den Bogen verteilt unterschiedlich stark, ist also wie so eine Wolke oberhalb des Drachen. Das heißt, wenn ich meinen Kite optimieren will, dann muss ich die Fasern auch so legen, dass sie optimal belastet werden, also möglichst alle gleich. Von daher sind wir schon wieder bei der Faserverbundbautechnologie. Aber das muss ich ehrlich sagen, ist im Moment nicht bei unserem Bestreben, weil das ist für die Zukunft die Verbesserung, dass die noch länger halten. Und eigentlich ist sogar die Zukunft irgendwann der Festkörperkeit und nicht der Softkeit mit Stoff, weil der Festkörperkeit hat viel bessere aerodynamische Eigenschaften. Dass wir mit Stoffen jetzt arbeiten, ist eigentlich nur, ich sage immer, der deutschen Angst zu verdanken, weil so ein Stoffkite kann ja auch mal abstürzen. Und wenn der abstürzt, dann kommt er runter wie ein Bettlaken.
Ja.
Ein Hartkörperkite, wenn der einem auf den Kopf fällt, macht das schon ziemlich Schaden. Obwohl ich da auch immer sage, eine A380 kann uns ja auch auf den Kopf fallen. Und trotzdem verbieten wir das Verkehrsfliegen nicht. Aber wir kennen ja unsere Behörden. Der Bürger muss geschützt werden oder die Bürgerin. Von daher nehmen wir jetzt zunächst mal nur Softkites, weil sie genauso gut funktionieren, aber sie halten auch nicht so lange.
Okay, das heißt, so ein härterer Kite, der wird dann einfach, weiß nicht, 5 oder 10 Mal so lange halten und hätte da einen Vorteil.
Bis zu 70 Jahre.
70 Jahre.
Der A380 Flügel hält nach Messung 70 Jahre lang.
Okay, krass.
Ja.
Gut, jetzt sind wir jetzt doch schon wieder beim Kite angekommen. Ich wollte tatsächlich nochmal in die Implantatezeit zurück, wobei das hängt ja auch miteinander zusammen tatsächlich.
So ist es.
Du hast jetzt auch schon verraten, deine Töchter haben dich sozusagen Ende des letzten Jahrtausends Richtung
Ja.
Energie getrieben und haben die Frage gestellt, ob du da nicht was machen kannst. Was hast du ansonsten an wichtigen Erkenntnissen aus deinem ehemaligen Job gelernt, die du jetzt in die Energiewirtschaft mitgebracht hast?
Also eine Erkenntnis ist auf jeden Fall, Innovationen sind schwierig in Deutschland zu platzieren. Also wir haben zum Beispiel einen Markraumnagel entwickelt. Das sind Nägel, die man in den gebrochenen Knochen einschlägt, damit die Fraktur heilen kann. Und man muss wissen, dass die Standardnägel, die es gibt, in 5 bis 10% der Fälle wiederum selbst auch brechen. Und aus diesem Wissen heraus habe ich dann damals einen Markraumnagel entwickelt, der quasi null Bruchquote hatte. Aber es hat mindestens 10 Jahre gedauert, bis der dann auch von den Ärzten angenommen wurde, obwohl die Vorteile signifikant waren. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, was das Patent beschreibt, aber es war halt so, dass weder der Nagel noch die Bolzen zum Verriegeln gebrochen sind. Aber es dauert halt in Deutschland.
Was
Angst vor
glaubst
Neuem
du?
ist tief in unseren Wurzeln.
Ja, aber warum ist denn das so? Weil wenn ich jetzt überlege, also natürlich kann man immer sagen, alle, die halt nicht ängstlich waren, die sind halt im 18. Jahrhundert auf ein Schiff geklettert und sind halt nach Amerika rübergefahren und haben sich da dann halt
Ja, wohl
niedergelassen.
wahr.
Und die, die hier geblieben sind, die haben halt uns irgendwie hergestellt. Aber wie, andersrum gefragt, was glaubst du, woran liegt es, dass es uns immer wieder hemmt? Und die Folgefrage wäre, was aus deiner Erfahrung heraus hilft uns manchmal dann doch nach 10 Jahren zu erkennen, so jetzt machen wir es aber. Und vor allem, wie könnte man es schneller hinkriegen?
Also zur ersten Frage, es gibt sogar einen Spiegelartikel im Bereich Spiegelgeschichte. Da spricht man von der sogenannten German Angst. Und wenn man mal in mein Buch schaut, dann ist ganz vorne schon mal eine Übersicht, was wir Deutschen alles erfunden haben und was zu Geschäften geführt, aber nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Also ich zähle sie nicht alle auf, aber ich sage mal, das Faxgerät, der Fernseher, sogar die Glühbirne. Der Computer, alles in Deutschland erfunden, Geschäft überall im Ausland gelaufen. Das ist eigentlich so die Krux von fast allem. Also selbst dieser kleine Player ist halt eine deutsche Erfindung gewesen. MP3 ist eine deutsche Erfindung und, und. Es ist halt so, dass das deutsche Kapital, muss man wohl sagen, sehr risikoscheu ist. Und immer was neu ist, kann ja auch schiefgehen. Und aus diesem Grund gibt es auch keine wirkliche Aktienkultur in Deutschland, weil so eine Aktie kann ja mal relativ schnell deutlich weniger wert werden und man weiß manchmal gar nicht warum. Also ist das ein hochrisikobehaftetes Geschäft. Man verzichtet lieber auf diverse Prozente bei den Zinsen, geht zur Sparkasse, anstatt sich mal anzugucken, dass die letzten 100 Jahre die Aktien immer besser und teurer geworden sind im Durchschnitt. Natürlich, zwischendurch gab es immer welche, die versagt haben, aber wenn ich mein Risiko splitte, dann hätte man das Thema nicht. Aber das ist irgendwie nicht in die deutschen Köpfe reinzubekommen.
Ja, das
Und man
stimmt.
muss auch
Aber
nur mal ins Venture Capital gucken. Das Silicon Valley ist in Deutschland mehr oder weniger nicht vorstellbar, zumindest nicht mit Privatkapital.
ja. Was mir tatsächlich geholfen hat, damals das zu verstehen, war so eine Darstellung, dass, glaube ich, egal in welchem Jahr man eingestiegen ist in den DAX, früher DAX 30 ist, DAX 40, dass man nach 7 Jahren immer im positiven Bereich war. Egal wie schlecht man es getroffen hat. Und man muss halt
Ist so.
einfach Ruhe und Geduld mitbringen und einfach nicht hektisch werden. Ich glaube, der Costolani hat er das, glaube ich, gesagt, oder war das jemand anderes, dass er gesagt hat, dass die Börse eigentlich nur etwas ist, um das Geld von den Nichtwissenden zu den Wissenden oder von den hektischen Menschen zu den unhektischen Menschen zu transferieren, mehr oder weniger. Und wenn man da so ein paar Grundspielregeln verstanden hat, wie man es macht, kann man eigentlich gar kein
Ja.
Geld verlieren und kann nur verdienen. Aber ich gebe dir recht, das verstehen andere Nationen intuitiver und schneller, als wir es tun. Das finde ich
Ja,
manchmal schade.
ganz eindeutig. Wobei seine beste Regel, finde ich ja nach wie vor, war, als er gefragt wurde, wie man mit Aktien Geld verdient, sagt, kauf, wenn sie billig sind, verkauf, wenn sie teuer sind.
Ja,
Ja,
hat er auch mal gesagt,
aber
dass er in 49% auch kein Recht hatte und nur von diesem 2% Unterschied 51 zu
so ist
49
es.
gelebt hat.
So ist es.
Herrlich. Gut, lass uns die Aktien wieder da sein lassen, wo sie sind. Und also ich bin auf jeden Fall investiert und bleibe auch da drin. Aber lass uns wieder zu dem Höhenwind kommen. Du hast ja mehrere wissenschaftliche Artikel geschrieben, auch im Springer Verlag ein Buch geschrieben zum Thema Höhenwind. Sogar, ich glaube, erst auf Englisch zweimal und dann auf Deutsch oder hast sogar mehrere noch dazu geschrieben.
Ja, ne, drei insgesamt, ja. Also eins war ich Mitherausgeber mit zwei Professoren zusammen und die anderen beiden habe ich selbst geschrieben, ja.
Okay, sehr gut. Warum hast du diesen Weg beschritten? Das geht es darum, so ein bisschen Glaubwürdigkeit herzustellen oder was hat dich getrieben, da auch noch als Autor tätig werden zu wollen?
Naja, man kann sich gar nicht vorstellen, was alles für Fragen kommen, wenn man was Neues hat in Deutschland. Das ist halt so. Also das fängt an von, ja, können die Drachen sich nicht verheddern? Das geht darüber, ja, hol die nicht die Flugzeuge vom Himmel. Es geht darüber, macht das nicht viel Krach und, und. Und all diese Fragen, die bin ich bestimmt ein paar hundert Mal, die sind mir ein paar hundert Mal gestellt worden. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, jetzt schreibst du es mal im Buch runter und beantwortest all die Fragen, und belegst sie auch noch wissenschaftlich, damit es mal Ruhe hat.
Also das war der Painpoint, das praktisch einfach
Notwehr.
immer noch Notwehr. Sehr schön. Aber lass uns mal auf ein paar Fragen eingehen. Und ich habe es vorher
Bitte.
schon gesagt, ich habe im Hintergrund noch die ganzen Fragen aus dem Buch offen, die auch schon beantwortet worden sind. Aber erklär doch mal, warum das Thema für den Flugverkehr zum Beispiel kein Thema ist. Und ich finde die Erklärung so schön, das mit dem Abducken, was gleich kommt. Also.
Ja, genau, es ist genau. Wir können uns im Gegensatz zu Windkraftanlagen halt ducken. Es ist ja so, dass moderne Windkraftanlagen nachts nicht mehr befeuert werden, obwohl sie durchaus eine Gefahr für Privatpiloten darstellen. Das wird heutzutage so gelöst, dass diese Windkraftanlagen ein sogenanntes Passivradarsystem haben. Und immer wenn sich ein Pilot verirrt, weil es kann nur mit Verirrung gehen, weil in ICAO-Karten sind die Windkraftanlagen immer eingetragen. Aber wenn er sich dann trotzdem verirrt, und ich weiß, es war früher selbst Pilot, wie oft ich mich verirrt habe, das kommt halt vor, dann erst wird die Befeuerung eingeschaltet. Das heißt, das, was die Windkraftanlagen machen, machen wir umgekehrt. Nur wir haben einen riesen Vorteil. Wir müssen nicht nur warnen. Also wenn sich bei uns ein Flugzeug nähert, dann werden unsere Drachen angewiesen, sich einfach zu ducken. Das heißt, sie werden mit Hochgeschwindigkeit eingezogen. Und egal, wer da nun durchkommt, ob mit Not oder ohne Not, also nehmen wir mal Rettungsschrauber, die den kürzesten Weg wählen wollen, werden die Drachen einfach runtergezogen. Und wir machen halt nicht nur so, hier solltest du nicht lang fliegen, sondern wir gehen einfach in Deckung und lassen die durchfliegen. Und ich nehme mal einen Heißluftballonfahrer, wenn der zufällig eine falsche Höhe gewählt hat und dann in Richtung einer Windkraftanlage treibt, dann können ihm die Befeuerung auch nicht viel helfen. Da wird er geschreddert. Bei uns ist das Problem einfach zu lösen. Wir ziehen die Dinger runter und der kann locker durchfliegen.
Das finde ich tatsächlich schon spannend. Das heißt, es wird permanent in welchem Radius geschaut, ob was
20
flugt?
Kilometer.
20 Kilometer, okay. Und dann kann
Also
man.
es reicht aus, selbst ein Kampfflugzeug ist nicht, also vielleicht bei Mach 3, das kann ich jetzt nicht, das habe ich noch nicht nach, aber bei normaler Geschwindigkeit mit ein paar hundert Kilometern sind die Drachen schnell genug unten, bevor so ein schnelles Flugzeug die Leinen kreuzt. Aber ich
Okay.
kann auch noch sagen, das habe ich persönlich erlebt als Segelflieger während meines Studiums. Wir haben in der Nähe von Celle unseren Flugplatz gehabt und da ist tatsächlich ein Starfighter damals über unseren Platz gedonnert und hat gerade ein Segelflugzeug, das am Seil hochgezogen wurde, das Seil gekappt. Es ist nichts passiert, außer dass der Segelflieger halt das restliche Stück vom Seil rauslassen musste, also ausgeklinkt hat und ist dann ganz normal gelandet. Der witzige Streit war dann, weil die Beule in dem Starfighter, die hat ein paar hunderttausend Euro gekostet. Unser Seil haben wir für 3 Euro geflickt.
Ach, der hatte tatsächlich eine Beule, aber konnte unbeschadet landen und war alles
Ja,
okay
der hat
damit.
das geschnitten wie Butter.
Okay. Was ja spannend, dass dann
Das
überhaupt
würde bei
eine
uns auch passieren.
Beule entsteht. Ich hätte gedacht, dass denn, aber natürlich bei den hohen Geschwindigkeiten wirken andere
Das
Kräfte, als
ist
wenn man die sich bei.
M1 mal V1 ist gleich M2 mal V2.
Ja.
Der Massenimpulssatz, also das ist simpel. Da
Ja.
hat das Seil keine Chance zu sagen, nee, ich bleib jetzt hier.
Nee, das Seil nicht, aber dass praktisch der Starfighter an der Tragfläche überhaupt irgendwas an Schaden genommen hatte. Ich hätte gesagt, der säbelt das weg und fliegt weiter, aber.
Ja, das waren ein paar Kratzer, aber die Reparatur von diesen Dingern ist natürlich entsprechend teuer, weil
Ja.
könnte ja sein, dass die Festigkeit beeinträchtigt ist und naja, also Es war letzten Endes ein Kampf der Versicherung. Ausgegangen ist es so, dass wir unseren Schaden gezahlt haben und die Bundeswehr ihren, weil die hätten da gar nicht fliegen dürfen.
Gut, habt ihr Glück gehabt. Das wäre sonst
Ja.
eine teure Tasse Tee geworden.
Ja.
Aber jetzt sind wir schon eingestiegen und finde es total spannend. Erklär mal das Grundprinzip, wie praktisch bei euch Strom aus Höhenwind erzeugt wird. Und dann stelle ich danach nochmal 1000 weitere Fragen, weil ich
Ja,
finde
ja.
dieses Grundprinzip
Also
total spannend.
das Grundprinzip ist ja wirklich einfach. Ich fange mal gerne an mit der sogenannten Rohrströmung. Man stelle sich ein Rohr vor, in dem Rohr bewegen sich die Partikel. Und das ist halt so, die sogenannte Prandtl-Schicht, das ist die Grenzschicht an den Rändern dieser Strömung, muss sie ja null werden, sonst würde sie das Rohr ja in kürzester Zeit durchreiben. Genau das passiert auch mit dem Wind oberhalb der Erdoberfläche. Wenn die Windgeschwindigkeit nicht auf Null ginge in Bodennähe, wäre die Erde eine polierte Kugel. Das heißt auch mit anderen Worten, je höher ich komme, desto größer wird die Geschwindigkeit bis zu einer bestimmten Höhe und dann bleibt sie konstant, eben auch wie die Strömung im Rohr. Und diese Höhe, die ist etwa bei 400 bis 500 Metern, bevor die Windgeschwindigkeit mehr oder weniger konstante wird. Ganz weiter oben, also wenn es zum Jetstream kommt, gibt es aber andere Phänomene, aber in dem sogenannten geostrophischen Wind, so bis 1000 Meter, unten Prandtl-Schicht, dann Eckbandschicht, dann geostrophischer Wind, ist immer diese Kurve vorhanden. Und wenn man dann noch im Kopf hat, dass der Energiegehalt des Windes mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit einhergeht, dann kann man halt leicht nachrechnen, eine normale Windkraftanlage hat eine Nabenhöhe von 150 Meter. Da ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit irgendwo 6 oder 7. Da, wo wir fliegen, in 300 bis 500 Metern, ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 10,5. Jetzt machen wir eine einfache Rechnung, 6 hoch 3, 216. Und 10 hoch 3 ist 1000. Das heißt, wir haben immer den Faktor 3 bis 5 mehr Energie da oben als da unten. Und jetzt ist die große Frage halt, wie kriege ich diese Energie auf den Boden? Die Windkraftanlagen machen das durch einen Turm. Es gibt ja inzwischen auch schon von der Bundesanstalt für Sprunginnovation die Förderung für einen noch höheren Turm. Mir erschließt sich zwar nicht, was daran eine Sprunginnovation ist, wenn ich den Turm höher mache. Es sei denn, die Erfindung des Doppeldeckers war halt auch eine Sprunginnovation. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir gehen da auch hin, wenn man auf diese Webseite geht von der Sprunginnovation Agentur, dann sieht man dort, der Wind ist da oben stärker und deswegen ist es klug, ihn da oben zu ernten. Und wie kriegen wir ihn zum Boden? Wir machen es halt genau wie die Kitesurfer. Ein Kitesurfer macht auch nichts anderes, als dass er einen Drachen da oben in den Wind hält und sich von dem ziehen lässt. Und wenn man jetzt, sag mal, die Vorstellungskraft walten lässt und sagt, jetzt tausche ich den Kitesurfer aus und mache das Ganze nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Land, dann kann ich halt auch ein Auto ziehen oder einen Generator oder eben auch ein Schiff auf dem Wasser. Das gibt es ja alles schon. Es gibt von Airbus Industries einen Kite-Antrieb für die Schiffe, die Flugzeugteile transportieren, da macht so ein Kite 8 Megawatt. 8 Megawatt.
8 Megawatt, okay,
Ja, und
krass.
wenn man bedenkt, die normalen Windkraftanlagen, die wir jetzt so bauen, die sind zwischen 1 und 8. Es gibt jetzt auch schon welche mit 12 und 15. Demnächst sollen auch welche mit 25 Megawatt gebaut werden. Die sind dann aber auch schon 400 Meter hoch. Dann sieht man, dass die auch gemerkt haben, da oben ist es besser zu ernten. Die haben nur das Problem, die kommen an die Festigkeitsgrenze für ihre Türme.
Aber die 8 Megawatt macht er praktisch auf dem Schiff, nur wenn die Winde günstig stehen. Das heißt, wenn er, keine Ahnung, oder ist das egal, weil es fast in jedem Winkel passt. Da gab es ja auch so.
Wenn wir aufs Meer gehen, dann ist es halt wie früher mit den Segelschiffen. Wenn der Wind von vorne kommt, muss ich kreuzen. Wenn er von der Seite kommt, habe ich das Optimum. Also unter Crosswind-Bedingungen komme ich am schnellsten nach vorne. Wenn ich
Richtig.
Rückenwind habe, halte ich meine Fläche halt hoch, um so schnell wie möglich zu kommen. Und wir machen das Ganze nur weiter oben. Und dann haben wir noch den Vorteil, unser Segel steht nicht auf dem Schiff, sondern unser Segel kann sich bewegen. Das heißt, wir kriegen noch eine zusätzliche Energiekomponente dazu, weil unser Drachen sich auch noch bewegt. Das heißt, wir haben eine noch höhere Auftriebskraft als ein starres Segel, das nur im Wind steht.
Natürlich, das kenne ich ja auch als Kind. Ich habe ja auch so einen Lenkdrachen gehabt, wenn er dann so richtig rechts nach links, da hat man richtig gespürt, jetzt zieht er so richtig. Okay, danke Uwe für das Bild nochmal, dass ich mich wieder daran erinnere, wie sich das angefühlt hat und es natürlich spürbar war, dass da natürlich viel mehr Kraft dann auf einmal herrscht. Klar, deswegen fahrt er die Achten ab. Gut, und ihr zieht, und jetzt wird es spannend, wie nennt ihr die Dinger? Ich habe zu meiner Frau Lokomotive gesagt, aber in echt sind das
Power Units.
Power
Wir
Units,
nennen sie
genau.
Power Units, aber es sind im Prinzip Elektroloks. Der Unterschied ist nur, mitten auf der Elektrolok steht noch eine CNC-Maschine, eine Computer Numerical Control Maschine, die über Elektromotoren die Drachenleinen so zieht, dass der Drachen genau so fliegt, wie wir es wollen. Also es ist nicht eine reine Elektrolok, deswegen nennen wir es Power Unit. Wir produzieren den Strom damit, aber wir lenken auch den Drachen mit diesem Ding.
Ja, und die fahren auf einem Kreis, der einen Mindestdurchmesser von 1 Kilometer hat, wenn ich es richtig im Kopf habe,
800 Meter,
800
das
Meter.
hängt aber damit zusammen, dass halt, also man muss sich das einfach mal von der Masse her vorstellen. 8 Megawatt, das ist ein ICE. Also das ist kein Spielzeug mehr, sondern ein 8 Megawatt Generator hat die Größe von dem ICE der Deutschen Bahn. Und die haben halt Mindestradien, sonst wird der Abrieb der Radreifen bzw. der Schienen zu groß. Das ist so eine Exponentialfunktion. Und bei 800 Metern ist der Abrieb sozusagen mehr oder weniger am geringsten. Deswegen haben die unsere Kreise oder Ovale, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind, 800 Meter Durchmesser mindestens. Das ist auch das, wenn ich gefragt werde, was gibt es eigentlich an Nachteilen bei eurer Technologie? Sag ich mal, wir können nicht klein.
Genau. Und da fahren dann ja auch nicht nur eine Power Unit, sondern da können mehrere Power Units drauf
Genau,
fahren,
alle
wahrscheinlich durch
200
das
Meter.
alle 200 Meter.
Ja.
Okay,
Das ist aber auch eine sehr vorsichtige Kalkulation. Man muss sich einfach vorstellen, die Drachen fliegen ja immer in einer Richtung, weil der Wind kommt aus einer Richtung.
So.
Das heißt, 200 Meter ist schon sehr sicher, um das mal deutlich zu machen, weil wir auch immer gefragt werden, ob wir uns nicht verheddern. Wenn man sich mal die Bilder anguckt, die bei den Olympischen Spielen gezeigt wurden, wo Tausende von Drohnen am Himmel sind, die haben einen Abstand von 30 Zentimetern, die werden von einem Laptop gesteuert. Ja? Also unsere Drachen werden auch von Computer gesteuert und wir messen im Hundertstel Sekundentakt die Position. Das heißt, nach einer Hundertstel Sekunde wissen wir schon, jetzt hat der Wind sich ein bisschen gedreht, jetzt ist er nicht mehr an der Stelle, wo er sein sollte und lenken dagegen. Also die Verhedderungsgefahr ist mehr oder weniger null, aber sie hat einen anderen großen Vorteil, was die Windkraftanlagen nicht hat, was die Windkrafttechnologie, die konventionelle nicht hat. Wir können in der Höhe staffeln, das heißt, es gibt keinen Windklau. Wenn man sich das vorstellt, Windkraftanlagen brauchen mindestens dreifachen Rotordurchmesser Abstand, weil wenn der Wind von hier kommt, dann nimmt dieses Rotorblatt ja schon eine Menge der Energie raus. Deswegen brauchen die den drei- bis fünffachen Rotordurchmesser Abstand, bevor die nächste Anlage überhaupt noch genügend Energie kriegt.
Ja.
Das haben wir nicht das Thema, weil wir können in der Höhe staffeln, deswegen können wir auch viel dichter bauen und haben eine deutlich höhere Energiedichte bezogen auf die Fläche.
Ja, und da gibt es dann keine Turbulenzen, dass die sich gegenseitig beeinflussen. Also die müssen dann mindestens, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 oder 20 Meter auseinander sein von der Höhe her, dass sie praktisch dann nicht irgendwie in deren Windschatten da irgendwelche.
Es gibt natürlich, wenn ich mit irgendwas durch die Luft wische, gibt es auch immer leichte Turbulenzen, aber die sind so gering, weil das ist ja ein aerodynamischer Körper. Wenn so ein Drachen angeblasen ist, ist er wie ein Hartkörper. Der ist ja steif und fest, das ist ja nicht so ein flatterndes Teil, wie man das immer sieht am Boden, sondern wenn es da oben erstmal fliegt, dann ist das hart wie ein Brett, das Ding, und hat dann auch eine aerodynamische, wunderbare Form, die kaum zu Irritationen führt. Und das ist auch noch ein Vorteil, wenn man sich mal die Strömung anguckt über die Höhe. Aufgrund der Bodenunebenheiten gibt es den sogenannten turbulenten Wind. Der ist immer in Bodennähe. Das heißt, da gibt es wirklich Verwirbelungen. So ab 300 Metern Höhe fließen die Partikel des Windes laminar. Das heißt, wir haben auch deutlich weniger Belastung für unseren Flugkörper als die Rotorblätter von der Windkraftanlage, weil die muss immer durch den turbulenten Wind durch.
Aber das habe ich auch noch mal eine Frage, die habe ich mich eben schon gefragt. Warum ist dann in Norddeutschland in den höheren Höhen, also ab 300 Meter, überhaupt noch mehr Wind? Weil in Süddeutschland müsste doch dann irgendwann auch die höheren Windgeschwindigkeiten erreicht werden. Oder ist
Ja,
das
ja.
wegen der Berge da dann auch, das ist
Nee, also
eigentlich, sind
das
die auch
ist,
egal dann irgendwann?
nee, wir können in Süddeutschland genauso gut ernten. Es gibt ein bisschen Einschränkungen, aber man muss einfach sehen, eine normale Windkraftanlage liegt so bei 13 bis 15 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit erst im Volllastbereich. Bei uns fängt der Volllastbereich bei 7 Meter pro Sekunde ein. Und diese 7 Meter, die hat man in 300 bis 500 Metern in fast ganz Deutschland. Es gibt ganz wenige Stellen, wo diese 7 Meter nicht erreicht werden. Das heißt, das ist eigentlich der essentielle Vorteil der Höhenwindtechnologie. Sie ist grundlastfähig. Das Hauptproblem der erneuerbaren Energie, also entweder Sonne oder Wind, sie haben den großen Nachteil, man weiß ja nicht, wann sie liefern. Bei uns liefern wir 80% des Jahres. Jetzt können Schlauberger daherkommen und sagen, ja, dann wisst ihr auch nicht, ob ihr immer liefert. Das stimmt. Aber auch ein normales Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk liefert nur zu 80% des Jahres, weil die haben Stillstandszeiten und durch die Menge der unterschiedlichen Anlagen wird das immer kompensiert. Und bei uns kann man halt Wasserkraft dazuschalten oder Biogas, sodass wir mit der Technologie auch grundlastfähig sind.
Ja. Wobei entsteht die Grundlastfähigkeit wirklich dadurch, dass da oben in 500 Meter Höhe wirklich in, ich sag mal, 6.000, 7.000 Stunden des Jahres der Wind herrscht oder durch die Power Unit, die einfach sich bewegt
Ja.
und dadurch so kleine Lücken, die da oben vielleicht, aber da entstehen ja gar keine Lücken, weil da ist ja nicht so ein
Ja, doch, es
permanenter.
gibt, doch, doch, man muss fairerweise sagen, auch in 300 bis 500 Metern Höhe wird in 6% des Jahres die Windgeschwindigkeit kleiner als 4 Meter pro Sekunde sein. Und 4 Meter pro Sekunde ist die Windgeschwindigkeit, da fallen uns die Drachen runter, würden uns runterfallen, wenn wir nicht das tun würden. Und das immer nur ein paar Minuten über das ganze Jahr verteilt. Das ist nicht, also 6% des Jahres steht der Wind und der Rest fließt er, sondern das sind immer mal 5, 10. Das längste, was jemals gemessen wurde, waren 3 Stunden. Da waren halt ein paar Ballonfahrer unterwegs und die haben halt 3 Stunden an einer Stelle gestanden. Aber das ist der Worst Case, der jemals passiert ist. Ansonsten ist da immer Wind. Und wir machen dann das, was wir als Kinder gemacht haben. Wir ziehen dann alle Drachen, wir stellen sie in Leerlaufstellung und dann werden sie alle gleichmäßig von den Power Units unten gezogen, bis der Wind wieder stark genug ist und sie alle wieder anfangen zu arbeiten.
Und die
Also die
Power
Drachen
Units
fallen
werden
uns nicht
dann
runter. Unsere
angetrieben
Drachen kommen
sozusagen.
eigentlich nur runter, wenn entweder sich ein Pilot verirrt oder da durch muss, oder aber wenn ein Sturm ist oder ein Gewitter, dann werden unsere Drachen auch runtergefahren. Aber das ist, wie gesagt, unter 6% des Jahres.
Ja, cool. Und jetzt hattet ihr tatsächlich schon eine Teststation und das war auch meine erste Frage, als wir uns damals im Vorgespräch das erste Mal getroffen haben. Wo kann man das angucken? Weil der Deutsche, und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, der wird ja nur dann überzeugt, wenn er was anfassen kann und irgendwie was angucken kann. Und es gab ja diese Teststation, wir hatten im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, die ist aber tatsächlich wieder abgebaut, weil darunter irgendwas weggebaggert werden musste. Erzählt
Genau,
da die Story nochmal.
das war pragmatisch eigentlich klug gedacht, weil wir sind davon ausgegangen, dass wir natürlich sofort, so wie die erste Anlage Proof of Concept gezeigt hat, weiterbauen können. Wir haben damals ganz bewusst ein Lehmabbaugebiet genommen, weil die Naturschutzvorschriften sind dort, wo sozusagen Erde weggebaggert wird, auf das absolute Nullniveau. Da gibt es keinen Vogelschutz, da gibt es keinen Pflanzenschutz etc. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, wenn wir da hingehen, aber wir haben gleichzeitig auch nur für 4 Jahre die Genehmigung bekommen, dort zu bleiben, weil danach war klar, wird das da weggebaggert. Und wir haben dann das dort immerhin so weit gemacht, dass wir Proof of Concept erreicht haben. Das heißt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat uns abgenommen, geguckt, war den ganzen Tag da, hat geprüft, ja, tatsächlich, da oben kann man den Wind ernten und unten kann man damit Strom erzeugen und vollautomatisch fliegen.
Und dann wurde aber nach 4 Jahren das Ding rückgebaut und aber wo ist das Material? Das ist dann auch weg oder also die Power
Das ist
Units,
irgendwann
die
verschrottet worden. Das
verschrottet,
Problem
okay.
war noch, wir hätten dann eine Anschlussfinanzierung benötigt, um weiterzumachen. Genau diese Anschlussfinanzierung war auch von staatlicher Seite zugesagt, muss man sagen, weil wir hatten eine Zusage von der Förderbank in Berlin über 1 Million und von der KfW 1 Million. Und wir brauchten aber, so ist das deutsche Fördergesetz, 1 Million von einem Privatinvestor. Mit dem hatten wir auch schon ein Glas Champagner getrunken, aber der ist dann eine Woche vom Notartermin abgesprungen. Und dann musste ich damals Insolvenz anmelden und habe dann halt ein paar Jahre gebraucht, bis ich die Insolvenzmasse zurückgekauft habe, wieder neue Investoren bekommen habe. Und wir haben die Technologie dann fertig entwickelt, sodass wir jetzt baubereit sind. Also wir können morgen anfangen, eine Anlage zu bauen, wenn wir eine Baugenehmigung bekommen.
Ja.
Und da sind wir beim nächsten Problem Deutschlands.
Die Baugenehmigung für so einen Kreis oder was? Ist das auch kompliziert oder was?
Ja. Naja, das
Ach,
Problem
natürlich,
ist,
man ist ja nicht im Flächennutzungsplan, ist man ja im Niemandsland. Mehr oder weniger, da
so
ist
ist
dann kein,
es.
ja, ich ahne die
Wir
Probleme,
sind,
die da kommen.
ja, aber die kannst du gar nicht komplett erahnen. Das ist so unglaublich, weil wir haben mit 14 Behörden zu tun gehabt, plus Bundeswehr, die alle ihre Fragen gestellt haben, inwieweit das nicht, was auch im Prinzip, ich sage mal, die Behörden machen ja ihren Job richtig. Die sollen uns Bürger und Bürgerinnen beschützen. Aber es ist halt eine Technologie, die so simpel zu verstehen ist, dass man auch sagen könnte, das könnte man ja vielleicht auch beschleunigen, aber nicht in Deutschland.
Ja. Ja, vor allem hätte sie ja den Vorteil, weil ja da auch in Süddeutschland auf einmal der Wind weht, dass man ja das Thema Netzausbau, wo wir im Augenblick
Ja,
unfassbare Milliarden an Euro
50
reinstecken.
Milliarden brauchen wir in den nächsten Jahren für den Netzausbau. Könnten wir alles ersparen und in die Technologie reinstecken und könnten überall dort den Strom produzieren, wo wir ihn brauchen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, dadurch, dass wir grundlastfähig sind, sind wir eigentlich die Voraussetzung für den ewig diskutierten grünen Wasserstoff. Weil wie will ich grünen Wasserstoff produzieren, wenn ich im Prinzip nur 20% des Jahres grünen Strom habe? will ich 80% des Jahres die Elektrolyseure drum rumstehen lassen? Ich brauche Grundlast. Und diese Grundlast liefert halt nur der Höhenwind. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Es gibt ja noch ein paar andere Systeme, die ähnlich arbeiten, nur mit anderen Konzepten. Die Höhenwindtechnologie ist aus meiner Sicht, also meiner tiefsten Überzeugung, die einzige Technologie, die uns wirklich das Problem vom Hals schafft, kontinuierlich Strom, grünen Strom zu produzieren.
Ja. Na gut, vielleicht in Kombination mit dem Thema Bioenergie, was ja also
Ja,
sicherlich
aber die hat ja
Herausforderungen hat.
Grenzen. Die hat ja Grenzen. Wir haben ja nicht mehr
Richtig.
genügend Flächen.
Das ist richtig. In meiner Welt darf Bioenergie auch gar nicht mit Flächen, ich sag mal, in Konkurrenz zu anderen Nutzungen stehen, sondern immer nur die Reststoffe betrachtet werden, die eh da sind und die
Ja,
vergoren werden. Und natürlich sprechen wir
Abfall
da nicht
Abfall ist gut.
von 50% Stromanteil, sondern wir sprechen dann eher von 5 bis 10% Stromanteil, aber dann in die Lücken praktisch rein. Aber ich gebe dir recht,
Ja.
das ist nur ein Lückenfüller und bei euch könnte man tatsächlich, ich finde diesen Begriff Grundlast ein bisschen, ich sag mal, er ist wahrscheinlich in vielen Köpfen noch drin, aber eigentlich brauchen wir es, so wie wir jetzt im Augenblick das System aufgebaut haben, nicht mehr. Aber bei euch ist ja der Vorteil, man kann das ja wunderbar mit anderen Sachen kombinieren. Und selbst diese Power Units wären ja auch, keine Ahnung, regelenergiefähig wahrscheinlich, weil man die im Grunde ja
Ja,
dann ja auch wunderbar, ja.
einer der wichtigsten Vorteile, weil wir haben, also das Problem ist ja, wenn zu viel Strom im Netz ist, dann können die Netzbetreiber gar nicht so schnell runterregeln, dass nicht ich sage jetzt ganz übertrieben, die Kabel platzen. Und deswegen wird ja auch dummerweise immer häufiger, je mehr wir davon haben, immer häufiger erneuerbarer Strom abgeschaltet, weil wenn Sonne und Wind gleichzeitig liefern, dann ist so viel Strom im Netz. Wenn man dann bedenkt, dass halt Gaskraftwerke und Ölkraftwerke langsam runter zu regeln sind, dann schaltet man halt erst die saubere Energie ab und dann geht man irgendwann über, dass man das so langsam einpendelt über die entsprechenden Geschwindigkeiten. Bei uns hat man den Riesenvorteil, man kann sich aber vorstellen, der Anstellwinkel des Drachen entscheidet darüber, wie viel Kraft ich unten habe, um die Power Unit zu ziehen. Wenn zu viel Strom im Netz ist, dann kann der Netzbetreiber innerhalb von 20 Sekunden sagen, du flieg mal in Leerlauf, dann machen wir keinen Strom mehr.
Ja.
Ja, wir sind absolut regelbar, aber wir haben noch einen weiteren Vorteil. Und wenn immer noch zu viel ist, dann stellen wir unsere Drachen gegen den Wind und kämpfen gegen den Wind. Das heißt, die Power Unit zieht den Drachen gegen den Wind und nimmt Strom aus dem Netz. So ein bisschen bekloppt, gebe ich gerne zu, aber für die Regelbarkeit ist es von entscheidender Bedeutung.
Ja, negative Regelleistung auch gleich mit drin. Cool.
Ja.
Wobei, mich haben die 20 Sekunden gerade nervös gemacht. Ich hätte gedacht, das muss oder das kann viel, viel schneller funktionieren.
Geht's auch, aber
Gut.
bei 20 Sekunden bin ich immer auf der sicheren Seite.
Okay, gut. Weil 20 Sekunden, das ist ja gerade mal für die
In
Primärregelleistung okay.
einer Sekunde ist der Drachen in Leerlauf.
Okay, sehr gut. Weil das wäre auch mein Gefühl gewesen, dass das, weil
Ja,
du
ja.
misst ja 100 Mal die Sekunde, dass
Ja.
wenn das Signal kommt, das wahrscheinlich einen Moment dauert,
Aber
bis das übertragen ist nach oben, aber ja.
das Problem ist, wenn du eine reale Zahl sagst, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sagen, glaube ich nicht. Bei
Doch, kennt
20
man nicht.
Sekunden sind sie alle zufrieden.
Ich weiß auch, als ich damals den Elektrokessel das erste Mal gebaut habe in Deutschland, das war ja so das Ding, was ich da zu fassen hatte,
Ja.
da wurde dann auch gesagt, Wirkungsgrad, ja, das ist eins. Ich sage, wie ist der Wirkungsgrad? Eins. Also da geht, was soll da verloren gehen? Also natürlich kann man sagen, okay, ein bisschen Wärme geht immer ins Gebäude oder sonst was, aber das muss
Ja.
ja sonst auch geheizt werden. Und auch die Regelgeschwindigkeit. Und wir haben ja immer Englisch gesprochen, you can choose. Ich sage, wie, you can choose. Der Netzbetreiber sagt, das, schafft ihr das? Ja, wir machen das, was du sagst. Und das war tatsächlich eine ganz andere Welt und das ist
Ja.
etwas, wo wir uns tatsächlich als Menschen manchmal schwer tun, dass wir praktisch da das mehr oder weniger aussuchen können. Aber sag nochmal, Uwe, das heißt, ihr seid jetzt startklar. Ich weiß aus Vorgesprächen, ihr seid irgendwo auch im Ausland jetzt in Gesprächen. Ist da irgendwas schon
Ja.
spruchreif? Ist da irgendwas schon on track? Weil ich finde es ja schade, dass das so etwas, wenn es doch fertig entwickelt ist und es eigentlich startklar ist, dann einfach nicht in die Anwendung geführt wird. Wo glaubst du, werden wir das Ding zum ersten Mal
Also
tatsächlich dann
ich
sehen?
darf die Kunden nicht benennen, weil wir haben entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen. Weil die alle auch, ich sagen wir, ein bisschen mit Sorgen immer ins Neuland gehen. Aber wir
Okay.
sind in mehreren Ländern unterwegs und man kann halt auch in der Zeitung nachlesen, dass es in Norwegen einen Standort gibt, wo wir schon sehr, sehr weit sind, wo die Statnett, das ist der Netzbetreiber in Norwegen, sogar unseretwegen schon die Hochspannungsleitung verlegt, damit wir dort, wo wir den Strom produzieren werden, auch einen Anschluss bekommen. Und da reden wir über 160 Megawatt Leitung.
Okay. Und
Aber noch ein
wohin?
wichtiger Aspekt, auch das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, wenn wir 8 Megawatt produzieren, Also wenn wir 8 Megawatt Leistung installieren, so muss man das sagen, wenn wir 8 Megawatt Leistung installieren, entspricht das 24 Megawatt Wind, weil wir dreimal so viel Energie produzieren. Weil installierte Leistung, das ist auch so ein beliebter Fehler in der
Also.
Öffentlich in den, bei den Öffentlichkeitsarbeiten, die installierte Leistung sagt ja gar nichts über die Energiemenge, sondern die Energie entsteht immer, wenn ich Leistung mal Zeit habe. Heißt also, wenn ich 1 Megawatt Photovoltaik installiere, und ich habe 8.760 Stunden im Jahr und die macht aber nur 10% des Jahres Vollerstunden, habe ich für 807, also für 876 Stunden des Jahres Strom. Das ist auch nur ein Integrales, mal mehr und mal weniger, aber insgesamt nur 876 Megawattstunden. Wenn ich das mit einer Windkraftanlage mache, die hat 20% Vollerstunden, dann bin ich schon bei 1.700 und ein paar zerquetschte. Bei uns ist 80%, also sind wir bei fast 7.000 Stunden Volllast.
Also
Das ist der
schon.
Riesenunterschied. Deswegen ist die Energiemenge immer grob dreifache von konventioneller Windenergie.
Ja, also schon extrem. Ich hatte vorletzte Woche ein Kolloquium für eine Masterarbeit, haben wir gerade darüber gesprochen. Da ging es
Ah,
um
und
Recycling.
90%
Ja,
weniger Material brauchen wir auch noch, ne?
richtig.
Also.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist wie Telepathie hier. Da ging es um die Recycelfähigkeit von konventionellen Windkraftanlagen. Und Siemens Gamesa hat
Ganz
jetzt
schlecht.
ein Park, genau, ein Park gebaut, wo sie aus 90 Offshore-Windkraftanlagen mal 42 mit einem recycelbaren Flügel installiert haben und da hoffentlich irgendwie das Ding nicht nur schreddern und dann nachher aufbrennen können, sondern womöglich ihn auch wieder verwenden können. Sieht im Augenblick aber so unwirtschaftlich aus, dass es wahrscheinlich nicht wiederholt wird, zumindest zeitnah. Das ist ja für euch auch nochmal ein riesen Vorteil. Also hast du ein Gefühl, wie viel Tonnen konventionell für, so, keine Ahnung, 8 MW verbaut wird und wie viel ihr da an Material braucht, ist das Faktor 100, ist das Faktor 1000? Ich habe kein Gefühl.
90% weniger. Also
90
bezogen
Prozent.
auf bei gleicher installierter Energiemenge brauchen wir 90% weniger Material, weil die Türme werden bei uns ersetzt durch leichtbautechnologische Seile. Ein Fundament haben wir nicht, weil unsere Seile bewegen sich ja mit dem Wind. Das heißt, der Turm, der Betonturm oder auch Stahlturm, diese Massen brauchen wir nicht. Und unser Fundament, damit halt die Biegelast im Boden abgetragen wird, haben wir auch nicht, weil unser Fundament ist die Schiene. Die sorgt nur dafür, damit die Power Unit nicht nach links oder nach rechts ausweichen kann, sondern eben in der Spur bleibt.
Das heißt, ihr habt natürlich als Fundamentersatz die Schiene sozusagen, die da ist, die aber natürlich massenmäßig viel, viel kleiner ist als das, was ansonsten da pro.
Erheblich weniger. Also die Schiene entspricht, wir brauchen sozusagen 200 Meter Schiene mit Schotter und den Schwellen. Und das entspricht pro 8 Megawatt Power Unit in etwa der Masse, die auch eine normale Windkraftanlage braucht. Aber die haben da noch den Turm oben drauf. Wir haben die Seile. So ein Turm wiegt ein paar hundert Tonnen Beton. Beton ist auch noch CO2 erzeugend ohne Ende bei der Produktion. Wir haben leichtbautechnologische Seile. Die meisten oder die wenigsten erinnern sich, die sind halt aus einem hochfesten Nylon. Das waren früher die Hemden, wo man gemacht hat. Aber dieses Nylon ist wieder einschmelzbar, kann wiederverwendet werden. Überhaupt alle einzelnen Komponenten, die wir verwenden, sind komplett recycelbar und haben auch entsprechende Recyclingvorschriften, weil wir benutzen nur Materialien, die auch wiederverwendbar sind. Ob es die Schienen sind, die Schwellen. Die Schwellen werden zum Beispiel aus recyceltem Kunststoff gemacht. In Japan schon seit 50 Jahren im Einsatz. Halten länger als Holzschwellen oder Betonschwellen und sind halt auf wunderbarer Weise aus dem sowieso viel zu viel vorhandenen Kunststoff.
Ja, also auch praktisch, weil die Bahnschwellen, die aus Holz waren und in dieser Kram da getränkt waren, das war ja auch immer schlimmster Sondermüll, den man da verbrennen musste
Am Ende
früher.
ja.
Das ist ja auch gut, dass es mittlerweile aus Kunststoff hergestellt wird und dann vielleicht ein bisschen länger hält. Aber was ist denn am Ende von der Kunststoffbahnschwelle? Dann wird sie eingeschmolzen und wieder neu.
Die wird dann wieder eingeschmolzen wie jeder normale
Okay, sehr
Kunststoff.
gut. Das ist aber auch nochmal ein Riesenvorteil. Also wir haben ja eigentlich unfassbare viele Vorteile, kein Netzausbau. Wir haben im Grunde das Recyclingproblem gelöst, weil selbst bei den Parks, wo jetzt recycelt werden kann, können auch nur irgendwie 98, maximal im besten Fall 98% recycelt werden, 2% bleiben immer noch übrig. Und es sind ja auch bei den Mengen, die wir an Windkraft installieren, gerade weltweit immer noch unfassbare Mengen, die
Also,
bei 2% übrig bleiben.
aber 98% bei Beton habe ich noch nie gehört. Das müssen schon sehr optimistische Leute sein.
Nee, das war nur auf das Rotorblatt bezogen, tatsächlich.
Ach so, nur
Ja.
das Rotorblatt hat etwa 300 bis 400 Tonnen. Das ist nicht der kriegsentscheidende Faktor. Aber klar, wenn man das aus recyclingfähigen Kunststoff macht, ist es auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Also ich bin übrigens auch kein Gegner von Windkraftanlagen, im Gegenteil. Ich sage, jede CO2-freie Stromstunde ist wertvoll. Also wir wollen jetzt nicht die Windkraft bekämpfen, wir wollen halt so schnell wie möglich die ganzen Fossilen ersetzen. Und wir können, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wir könnten wunderbarerweise die Infrastruktur von Kernkraftwerken, die stillgelegt worden sind, weiterverwenden. Eine von unseren Großanlagen macht 2,5 Terawattstunden. Nur um die Größenordnung zu kriegen, Deutschland braucht insgesamt 2.500 Terawattstunden. Davon sind 500 für Strom, 800 für Mobilität und der Rest ist für Wärme. Ein Kernkraftwerk oder Atomkraftwerk macht so in etwa 10 Terawattstunden im Mittel. Das heißt, 4 von unseren Anlagen, und das entspricht der Fläche, die ein Kernkraftwerk beansprucht. Denn um ein Kernkraftwerk herum sind ja immer Flugverbotszonen. Man könnte ja jemand in so ein Kernkraftwerk reinfliegen und das zur Explosion bringen. Deswegen haben die riesige Flugverbotszone. In dieser Zone könnten wir 4 von unseren Anlagen unterbringen. Die würden genauso viel Strom machen wie ein Kernkraftwerk und haben noch einen höheren Kapazitätsfaktor. Ein Kernkraftwerk liefert nämlich nur so 70% des Jahres im Schnitt. Die laufen zwar manchmal ein paar Jahre durch, aber wenn sie dann stehen, stehen sie so lange, dass sie auf einen Schnitt von 70% kommen. Wir liefern 80%. Und die Infrastruktur könnte erhalten bleiben.
Ja, könnte weiter genutzt werden, richtig. Es sind ja vor allem halt viele Trafosnetze, die da hingelegt sind. Also ich war
Ja.
ja vor kurzem in Brockdorf da, das ist ja schon sehr ländlich gelegen. Auf einmal kommt da so eine 380 kV-Leitung, wo ich auch denke, okay, was machst du jetzt hier? Und da war
So
es
ist
klar,
es.
wo sie hingeht.
Ja.
Okay. Und das Thema, ich sag mal, es kann da oben auch nicht zu windig sein, weil der Wind ist ja eh relativ konstant, weil
Doch,
normale
doch, doch, doch.
kann auch sein, okay. Das heißt,
Ja,
aber doch
also
dann.
oberhalb von 35 Meter pro Sekunde schalten wir auch ab. Aber das ist weniger als 1% des Jahres. Und ansonsten regeln wir alles über den Anstellwinkel. Wie der normale Segelbootfahrer auch, wenn der Wind zu stark kommt, stellt er das Segel in den Wind, damit er nicht umkippt. Wir machen das genauso, nur eben nicht senkrecht, sondern bei uns wird der Drachen entsprechend schwächer im Anstellwinkel gemacht. Je höher die Windgeschwindigkeit, desto flacher fliegen wir.
Ja, aber ihr produziert weiter, weil das ist ja für mich immer der
Natürlich,
Ersatz. Du
natürlich.
sagst natürlich genau, bei konventionellen Windkraftanlagen, die gehen ja ab, weiß gar nicht, 25 Meter pro Sekunde, dann aus dem Wind und produzieren gar
Ja,
nicht mehr,
auch
was ja.
30 bis 35 Meter machen die das auch, aber da sind sie ja erst beim Volllastbereich. Bei unter 12 Metern sind sie alle nur im Teillastbereich. Bis
Richtig.
35 Meter gehen die auch schon, die
Ach, bis
Metane.
35, okay. Dann habe ich dann noch einen
Ja.
Stand. Danke für das Update, aber können die
Das
dann
sind
bei
so rund
35 dann.
120 Stundenkilometer
Ja. Ja, 120,
Windgeschwindigkeit.
genau. Orkan, mehr oder weniger haben wir dann schon. Aber produzieren Sie dann noch weiter oder gehen Sie dann aus dem Wind und produzieren gar nicht mehr die konventionellen? Die konventionellen sind doch
Also,
dann raus, meines Wissens.
die schalten irgendwann ab. Also oberhalb von 135 Metern, soweit ich, ja, also oberhalb von 35 Meter pro Sekunde schalten sie komplett ab.
Richtig.
Wir landen dann auch. Aber
Ach
das ist, wie
so.
gesagt, nur 1% des Jahres.
Ah, okay,
Also,
das war
weil,
meine
wenn
Frage,
der Wind,
weil.
ja, wenn der Wind zu stark ist, aber 1%, so what, das
Ja.
ist ja vernachlässigbar. Und es ist vor allen Dingen vorhersehbar. Also Stürme und auch Blitz, na, Sturmwetterlagen sind inzwischen so gut prognostizierbar. Also noch ein Nebeneffekt, aber den betrachte ich mal eher als Ulk. Man stelle sich vor, wir hätten in Deutschland überall Höhenwindkraftanlagen. Wir können ja, wann immer wir wollen, in jeder beliebigen Höhe Luftdruck und Windgeschwindigkeit und Richtung messen. Feuchtigkeit. Das heißt, wir hätten ein meteorologisches Informationssystem, das um Klassen besser wäre als das, was wir zurzeit haben.
Ja, mit den Ballons, die da hochgelassen werden.
Nee, nicht
Ja.
mit, ja, im Moment werden Ballons hochgelassen und wir könnten ja jederzeit messen. Da kann sogar
Super.
die nächste Wetterwarte sagen, jetzt flieg mal in 300 Meter und sag mir mal, wie schnell der Wind da ist.
Ja, das ist cool. Gut. Einfach cool. Bin jetzt parallel nochmal die anderen Fragen durchgegangen. Da steht noch was drin. Wie lange halten die Anlagen? Also über die Kites haben wir gesprochen. Die flexiblen, die Leichtbau-Kites nicht so lange. Die anderen
Nee,
halten
die
paar 80
halten
Jahre.
etwa nee, die Kites halten nur, also geschätzt, von uns vorsichtig geschätzt, ein halbes Jahr. Die Experten sagen bis zu 3 Jahre.
Okay.
Aber es ist ja full recyclable Plastik. Das heißt, der Austausch und die Kosten sind extrem gering. Also so ein Kite, also der 8 Megawatt-Kite hat 1000 Quadratmeter, 2000 Quadratmeter Stoff, kann man leicht nachrechnen, plus Nähkosten. Das ist, wenn ich dem. Und jetzt zur Haltbarkeit 30 Jahre mindestens. Also muss ich 60 Mal den Kite wechseln. Das geht unter in den Kosten. Aber wenn ich einen Hardkite nehme, hält er die ganze Zeit. Aber grundsätzlich, die Anlagen haben eigentlich unendliche Lebenserwartung, weil ich kann alles austauschen. Also die Schienen kann ich nachschleifen. Bei den Rädern, wo auch Abrieb ist, da werden die sogenannten Radreifen gewechselt nach ein paar Jahren. Ansonsten an so einer Elektrolok, ich bin letztens mit der Deutschen Bahn gefahren, da war die Elektrolok, ich habe extra drauf geguckt, vorne 50 Jahre alt. Aber zur Sicherheit haben sie noch eine zweite vorgebaut. Man weiß ja nie, ob sie ausfällt. Also 50 Jahre Haltbarkeit für Elektroloks kann man auch mal zugrunde legen. Die Drachen müssen wir austauschen, die Seile müssen wir auch austauschen, weil die halten auch mindestens 3 Jahre. Also insgesamt ganz geringer Materialverbrauch und eigentlich unendliche Laufzeit, weil ich kann natürlich auch nach x Jahren die Power Units austauschen und die Schienen neu verlegen. Also eigentlich hält das Ding unendlich lang. Aber irgendwann wird es sicherlich eine Technologie geben, die noch besser ist.
Ja, das glaube ich auch, aber die ist jetzt auch schon mal sehr gut. Hören tut man unten nichts, oder? Wenn man die da oben
Nee, also ein
sinken
Drachen,
lässt.
das ist wie, man muss sich einfach vorstellen, wir haben ja eine Spannweite von einem großen Segelflugzeug. Wann hat man schon mal ein Segelflugzeug gehört? Das ist dann immer meine Frage. Und das ist auch der nächste Punkt, weil das ist ja wirklich so, dass die in Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern spricht man von Verspargelung der Landschaft, wenn man da durchfährt. Diese vielen Windkraftanlagen, das stört schon ein bisschen das Bild in die Landschaft. Bei uns ist es so, in 2 Kilometer Entfernung kann man die Drachen nicht mehr sehen. Also wenn ich 2 Kilometer weg bin, sind die unsichtbar. Kann man sich selbst auch erklären, wenn man mal die Autobahn langfährt und ab und zu mal ein Segelflugzeug sieht, dann sieht man es für ein paar Sekunden, wenn es gerade günstig im Licht ist. Aber normal sind die Dinger unsichtbar. Und diesen Effekt haben wir auch. Also innerhalb von 2 Kilometern nicht mehr sichtbar. Und wenn wir Lärmschutzwälle, und das ist sowieso vorgesehen, damit die Schienen nicht gesehen werden, also der Aushub von den Schienen, der wird sozusagen daneben gebaggert. Und wenn ich diesen Lärmschutzwall habe, dann sind wir nach 200 Metern auf Flüsterniveau. Dazu braucht eine Windkraftanlage, die natürlich viel höher den Krach macht, 800 Meter.
Ja,
Also der
doch
Abstand von
das.
200 Meter reicht bei uns, um auf Flüsterniveau zu kommen.
Ja. Wir haben noch nichts über die Stromgeschehungskosten gesagt. Sag das nochmal, Uwe. Wo liegen die Levelized Cost of Electricity?
Eigentlich lasse ich da immer ungern unter den Rock gucken, aber es ist so, naja, man kann das leicht nachrechnen, was Generatoren kosten, was Seile kosten, was Stoff kostet. Man muss halt den großen Unterschied machen, wenn man über Stromkosten redet, ob man über Full Cost of Electricity redet oder Levelized Cost of Electricity. Die Full Cost of Electricity, das sind eigentlich die, über die wir reden müssten, machen wir aber nicht. Die ganze Welt redet über die Levelized Cost. Die Levelized Cost of Electricity sind bei uns unter 3 Cent. Aber die richtigen Kosten sind ja eigentlich die, die ich brauche, um meinen Strom aus der Steckdose zu kriegen. Stellen wir uns mal vor,
Okay.
wir hätten nur Windkraftanlagen, keine andere Energiequelle. Dann hätten wir 80% des Jahres keinen Strom. Oder aber wir machen 5-mal so viel Windkraftanlagen, damit wir auf 100% des Jahres kommen. Und 80% des Jahres müssen wir speichern. Und die Speicherkosten, die sind sehr, sehr hoch. Also die besten und Glücksprognosen sagen, na, unter 10 Cent pro Kilowattstunde werden wir nicht kommen. Muss man sich also vorstellen, ich muss 5-mal so viele Anlagen bauen, um einen Grundlast hinzukriegen, und dann muss ich auf 80% der Zeit Speicher haben. Da komme ich auf einen Mittelwert, der irgendwo liegt bei 15 bis 20 Cent Fullkost. Also im Moment, wenn man in die Statistik geht, dann ist Windkraft onshore zwischen 5 und 8 Cent, offshore zwischen 6 und 12 Cent. Photovoltaik ist zwischen 3 und 5 Cent, aber das sind alles Levelized-Kosten, also sozusagen über die Abschreibungszeit. Da redet keiner darüber, was wir denn noch als Zusatzenergie brauchen. Und wenn wir es jetzt machen, oder wenn wir es so machen, wie wir es jetzt machen, haben wir ja die Fossilen, die das abpuffern, dass der Strom weiterhin aus der Steckdose kommt. Und wenn man denen mal noch reinrechnen würde, was sie mit ihrem CO2, mit dem Klimawandel erzeugen, dann wird es noch viel teurer.
Ja, vor allem, weil die auch keine 6.000 bis 8.000 Stunden mehr erreichen, sondern wahrscheinlich in Zukunft nur noch 1.000 bis 2.000 Stunden fahren und dann natürlich höhere Kosten auf
So
diese
ist
wenigen
es.
Stunden umgelegt werden müssen. Ja,
Ja.
sehr schöne Unterscheidung zwischen den Levelized Cost und den Full Cost. Das habe ich tatsächlich immer auf dem Zettel, aber die Full Cost ist etwas, da guckt fast keiner drauf, obwohl das
So
viel
ist es.
notwendiger wäre. Ja.
Ja.
Lass uns zum Ende des Gesprächs, Uwe, noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Welche Schlagzeile würdest du gern zum Thema Höhenwind in den nächsten Wochen und Monaten gerne lesen? Das heißt, wenn du da irgendwas online oder offline aufschlägst, was würdest du da gern für eine Schlagzeile lesen?
Endlich eine grundlastfähige erneuerbare Energiequelle, die wirtschaftlich ist.
Sehr gut. Hätte gedacht, du wolltest sogar noch ein konkretes Projekt dann irgendwie dir wünschen oder so, dass das dann auch.
Naja, ach, das kommt. Also ich bin da deswegen so entspannt, weil ich weiß, es geht ja nichts, es ist vorbei. Und
Ja.
es ist ja so, also ich kann es gar nicht glauben, wie oft ich auch als Spinner betrachtet werde. Aber es gibt, wie in meinem Buch auch beschrieben, 30 Firmen, die weltweit an unterschiedlichen Höhenwind-Nutzungskonzepten arbeiten. Also entweder bin ich in einer Gemeinde von mehreren hundert Leuten, die alle ein bisschen blöd sind, oder aber irgendein System wird sich durchsetzen.
Ja.
Aber ich bin sogar der Meinung, am Anfang werden sich alle durchsetzen können, weil sie alle billiger sind als die normalen erneuerbaren Energiequellen und sowieso als die fossilen.
Ja. Ja, gut, aber das ist ja, ich muss zugeben, als ich den ersten Kontakt mit Uli hatte, Uli unterstützt euch ja, der ist ja ehemaliger Zahnarzt und macht da das Thema Öffentlichkeit und rennt da alle Türen ein, mehr oder weniger. Da dachte ich auch, was ist da denn jetzt für einer? Und was hat er denn? Dann habt ihr mir hier so ein Paket zugeschickt, ich habe es immer noch liegen mit X-Fit und ganz viele Blätter und sowas. Und ich dachte, was ist denn hier los?
Das ist ein
Und
Fan.
ja, Uli ist ein Fan, genau. Und da dachte ich im ersten Augenblick auch, oh, ich war hin und her gerissen. Nehme ich das jetzt ernst? Nehme ich es nicht ernst? Dann hatten wir unser erstes Gespräch und habe ich gleich
Verstehe
gemerkt,
ich gut.
aber das habe ich selbst bei mir gespürt. Und ich habe ja diesen Weg ja auch durchschritten mit dem Elektrokessel, wo ich dann auch genau immer als Spinner weggetütet wurde. Und dann irgendwann, als er funktioniert hat, wussten es natürlich alle, dass es das Beste ist und dass es halt immer schon ihre Idee war. Aber tatsächlich, selbst mir ist es passiert, dass ich in deinem Fall gedacht habe, den muss ich ja erstmal angucken, bevor wir einen Podcast aufnehmen können, müssen wir erstmal ein Vorgespräch führen, um sicherzustellen, dass das dann nichts Komisches wird. Und das ist wahrscheinlich so tief in uns Menschen drin, dass wir das erstmal hinbekommen. Aber insofern freue ich mich, dass wir heute darüber gesprochen haben, dass wir im Grunde vielleicht ein, zwei, drei Menschen erreichen, die genau jetzt eine Idee haben, okay, da muss Uwe hin, da wird es was draus. Die anderen Tausende, die das jetzt hören, die sind wahrscheinlich einfach, ich sag mal, inspiriert davon, aber sind nicht diejenigen, die sagen können, okay, und jetzt bauen wir in unserer Kommune hier so ein Ding dahin, sondern es gibt vielleicht ein, zwei, drei, die es schaffen. Ganz
Also
am Ende, ja, Uwe?
nur meine Antwort dazu, die zitiere ich immer gerne. Leider inzwischen fällt sie auf einen Menschen, mit dem ich größere Probleme habe. Aber als ich studiert habe, hat mein Professor für Raumfahrt gesagt, eine Rakete kann auf der Erde nicht rückwärts landen, bis jemand kam, der das nicht gewusst hat. Und
Ja.
so ist es mit unserer Höhenwindtechnologie. Wahrscheinlich gibt es genügend Leute, die sagen, das kann nicht funktionieren, bis wir es gezeigt haben und es funktioniert. Dann ist es auch kein Hexenwerk. Es ist viel schwieriger, eine Rakete senkrecht zu landen, als da oben den Kite zu steuern.
Ja, das glaube ich. Abschlussfrage ist immer, Uwe, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest und dir noch eine Frage stellen würdest, was würdest du dir selber noch fragen? Sprich, was liegt noch oben auf?
Also ich denke mal, die wichtigste Frage überhaupt, weil das wird ja von vielen angezweifelt, selbst von einem engen Freund von mir, der Vorstand war in einem großen Energieunternehmen. Das schaffen wir zeitlich nicht. Da kann ich nur sagen, das ist halt absoluter Unsinn. Wir können es absolut rechtzeitig schaffen. Jetzt zitiere ich einen Kollegen von mir, der hat das Buch geschrieben, muss ich nochmal gucken, Weltuntergang fällt aus. Sehr schöner Titel,
Jan
wunderbar
Hegen war es,
geschrieben.
oder?
Das ist von Jan Hegenberg.
Ja,
Ein
kenne
tolles
ich.
Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Der hat leider noch nicht über Höhenwindenergie geschrieben. Das wusste, er kannte er es noch nicht, aber nichtsdestotrotz. Den zitiere ich jetzt mal. Der hat geschrieben, dass zwischen 1865 und 1875, also innerhalb von 10 Jahren, wurden in Deutschland 13.000 Kilometer Schienen gebaut. Ja, also innerhalb von 10 Jahren 13.000 Kilometer. Wenn man jetzt bedenkt, wir können alle 200 Meter eine Power Unit hinstellen, also 13, und heute können wir schneller bauen als damals, dann hätten wir halt quasi 5 mal 13.000, 65.000 Power Units mit 8 Megawatt.
So reicht das
Und
mal.
das übrigens noch nebenbei. Und in demselben Zeitraum wurden damals 5.000 Züge gebaut. 1865 nochmal,
Krass.
ja. Wenn man das alles mit der Technik des 19. Jahrhunderts, wenn man also überlegt, dass wir heutzutage Präzisionsmaschinen haben, Lasermessgeräte, Fließbandfertigung etc., dann wäre es ein leichtes, nicht nur den Windenergiebedarf zu ersetzen, sondern wir könnten den Gesamtenergiebedarf Deutschlands mit Überschuss produzieren und das innerhalb von 10 Jahren, wenn es den politischen Willen gäbe.
Ja.
Und das sind
Und
Zahlen, die sind belegbar.
ja, die stehen auch in deinem Buch tatsächlich. Ich erinnere mich dran. Ich dachte, es war eine längere Zeit, dass das wirklich nur 10 Jahre waren. Ich dachte, das waren zumindest 20 oder 30 Jahre. Aber wenn man sich das überlegt, 19. Jahrhundert, alles mit Hand oder mit Pferdekraft gemacht, mehr oder weniger. Was die da auf die Kette bekommen haben, ist schon echt beeindruckend. Und
Wie viel, also irgendwo steht es ja auch in meinem Buch, wir bauen, glaube ich, 200.000 LKWs pro Jahr. Also eine Power Unit dauert auch nicht länger, als ein LKW zu bauen. 200.000. Das ist so viel Energie, da können wir noch ganz Europa mit versorgen. Und wir werden übrigens auch noch energieautark. Wir müssten nichts importieren.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Wir brauchen die Referenzanlage, Uwe, um das zeigen
Ja.
zu können, weil das war tatsächlich das, und es wird ja auch so gegangen sein in den Jahren, wo das Ding da stand, da waren wahrscheinlich auch viele Menschen vor Ort, haben sich es angeguckt. Den
Ja.
Elektrokessel haben in Höchstzeiten, ich weiß nicht, 60 Personen in der Woche angeguckt und wollten eine Führung haben von mir, um sich
Ja,
das
die
zeigen
sind,
zu lassen.
genau.
Und
Ja.
das brauchen die Menschen. Und das war nicht nur ein deutsches Phänomen. Da waren auch aus Kroatien und wo sie alle herkamen,
Ja.
aus dem Ausland auch
Ja.
Menschen da, die brauchten auch das Anschauungsstück, um es einmal sehen und anfassen zu können.
Schöne Anekdote dazu. Ja, da wo unsere Teststrecke war in Mecklenburg-Vorpommern, hat der Bürgermeister gesagt, ich hätte gern die Currywurstrechte. Für den
Genau.
Besucherpark. Aber ein
Herrlich.
Scherz.
Sehr
Ja.
gut. Uwe, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Interview. Ich hoffe sehr, wie gesagt, dass das diejenigen hören, die das Thema vorantreiben und dass wir wirklich uns mit so einer tollen Idee das Thema Energiewende deutlich leichter machen in Zukunft.
Wäre schön. Und für meine Kinder und Enkel sowieso, vermutlich für deine auch.
Höchstwahrscheinlich. Ich habe ja nur Kinder im Augenblick. Hast du schon Enkel? Weiß gar nicht.
Ja, eigentlich indirekt auch noch zwei Enkel, ja.
Okay,
Also,
gut.
weil ich habe noch einen Ziehsohn.
Ah, okay, sehr schön. Ja, bei mir sind die noch nicht geboren, die Enkelkinder, aber natürlich, das ist ein Anspruch, weswegen ich jeden Morgen wieder aufstehe, dass es natürlich uns gut gehen darf. Aber wenn ich sehe, dass die nachfolgende Generation, die müssen auch noch eine Chance haben, irgendwie hier mit den Ressourcen klarzukommen. Und das ist ein Motivator, der mich tatsächlich jeden Tag wieder neu antreibt. Ich sage vielen
Ja,
Dank, Uwe.
von mir auch. Ich bedanke mich, Klaus. Das war ein sehr nettes Interview und vor allen Dingen auch faktenreich. Das finde ich immer gut. Also schwafeln kann ja jeder. Okay. Also,
Danke.
vielen Dank. Es war echt toll. Tschüss auch an deine
Tschüss.
Zuhörer und
Danke.
Zuhörerinnen.
Das hatten wir auch noch nicht. Jetzt haben wir tatsächlich von Uwe noch eine Ergänzung, die nach der Aufnahme kommt. Und wir sind noch im Zoom-Raum und haben das jetzt gleich hinterhergeschoben. Uwe, erzähl mal, dein neues Buch kommt wann und wo?
Am 29. März während der Leipziger Buchmesse wird mein Buch in einem wunderbaren Ambiente, nämlich in dem Panorama von Yadigar Azizi, vorgestellt. Und jeder, der diesen Podcast hört oder jeder, ist natürlich herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen und mir auch persönliche Fragen zu stellen, wenn es denn nötig ist. Aber ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Vielen
Sehr gut.
Dank. Also 29. März, 18 Uhr, Einlass im Panometer vom Yadigar Azizi anlässlich der Leipziger Buchmesse.
Sehr
Dankeschön.
gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Podcast in Leipzig gehört wird, weil ich habe ja als Outro immer sowas drin. Wenn eine Bewertung gibt, kriegt von mir ein Buch zugeschickt. Und ich habe schon ein Buch mindestens nach Leipzig geschickt. Insofern weiß ich,
Aha.
dass der da gehört wird. Und vielleicht kommt tatsächlich dann über den Podcast jemand zu dir. Uwe, vielen Dank nochmal.
Ja, ebenso. Tschüss und weiterhin frohes Schaffen.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.